Meine Frau und ich, wir wohnen ja in Ofterdingen. Dort gibt es eine Museumsscheuer. Ich gehe immer wieder gern hin, obwohl ich schon mehrmals dort war. Mich begeistert es, was dort ausgestellt ist. Es gibt dort viele alte Geräte. Es gibt auch einige Fotos aus alter Zeit. Und natürlich sieht man auch auf den Fotos die Menschen, die damals geschafft haben mit ihren Werkzeugen. Was auffällig ist, ich denke, das wird in Dusslingen auch so sein, in dem Museum, wenn man die Gesichter der Menschen beobachtet, die auf den Bildern sind, dann wundert man sich etwas. Denn niemand lacht. Ich glaube, das habt ihr auch schon so gesehen. Nun war die Zeit damals sicher nicht so toll, dass es den Leuten zum Lachen war, sage ich mal. Auf jeden Fall ging es den Menschen damals körperlich nicht so gut wie uns heute. Allein die Wohnsituation, wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit und heute, ist wie Tag und Nacht. Wir leben heute völlig anders. Obwohl es uns heute wesentlich besser geht, rein körperlich, erleben wir auch um uns herum manches Eigenartige. Wenn ich im Supermarkt, auf dem Bahnhof oder sonst mal Menschen beobachte, dann sieht man ganz selten jemanden, der lacht. Ist uns das Lachen vergangen? Nun, die Welt, in der wir leben, hat sich nicht so toll entwickelt, das wissen wir. Die Bilder, die wir täglich sehen oder die Nachrichten, die wir hören, sind meistens kein Grund zum Lachen. Was also können wir tun? Wo finden wir echte, tiefe Freude, die auch in Schwierigkeiten noch da ist? Natürlich gibt es gewisse Unterschiede im Lachen, das ist ja keine Frage. Es gibt die oberflächliche, kurzfristige Freude, wenn man, nachher gibt es ein gutes Essen, da freut man sich drauf, oder ich freue mich, wenn die Sonne scheint, ich freue mich an der Begegnung von Menschen, das ist keine Frage. Das gehört zum Leben dazu, aber das ist eine kurzfristige Freude. Ich denke, wir freuen uns auch an diesem heutigen Tag, Erntedank, ein echter Grund zur Freude und zum Dank. Aber es gibt in jedem Leben Situationen, denke ich mal, wahrscheinlich hat jeder schon erfahren, wo die natürliche Freude nicht mehr reicht. Hier brauchen wir etwas mehr, eine tiefe, tragfähige, innere Freude, die sogar im Leid uns begleitet. Um diese Art von Freude soll es jetzt gehen. Im Neuen Testament gibt es zwei Texte, die, denke ich, uns helfen können, zu verstehen, was es heißt, tiefe Freude zu haben. Lukas 15, Jesus erzählt hier ein ganz eigenartiges Gleichnis. Wir kennen das, ich lese es nicht vor. Ein Gutsbesitzer hat zwei Söhne. Der jüngere von den beiden hat sich sein Erbe auszahlen lassen, war ausgezogen und lebte sein Leben in der Fremde. Als er alles ausgegeben hatte, verlor seine Freunde, ist ganz natürlich, und niemand wollte ihm mehr helfen. Da kehrt er wieder heim zu seinem Vater. Der ältere von den Brüdern blieb daheim bei seinem Vater in einer heilen Welt. Er hat einen liebenden Vater, gutes und reichliches Essen jeden Tag, eine ordentliche Arbeit, eigentlich für damalige Verhältnisse ein Leben im Luxus. Aber nun das Eigenartige, der ältere Sohn findet keinen Grund zur Freude. Im Gegenteil, als sein jüngerer Bruder zurückkommt, wird er sogar zornig und will nicht an dem Fest teilnehmen, das sein Vater für den heimgekehrten Sohn ausrichtet. Ich lese uns beide Stellen, wo die Söhne heimkommen, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Zunächst mal der jüngere Sohn. So machte er, also der jüngere Sohn, machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Der sah ihn schon von weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seine Diener. Und wir kennen die Geschichte. Der jüngere Sohn kommt mit leeren Händen heim und liegt in den Armen des Vaters. Hier ist echte Freude und Dankbarkeit. Und nun die andere Stelle, die Jesus erzählt hat. Der ältere Sohn kommt auch einmal heim. Genau an diesem Tag, als der jüngere Sohn schon da ist. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte, was da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Warum ist das so? Ich denke, wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass äußerlicher Wohlstand und körperliches Wohlbefinden der Schlüssel zum Glück und zur Freude sind. Tiefe innere Freude ist nicht durch äußerliche Dinge machbar. Derjenige, der Freude auf Knopfdruck machen könnte, der wäre alle Sorgen los. Denn mancher würde ein Vermögen bezahlen für eine Stunde voller Freude. Damit wir das verstehen, will ich mal zwei Begriffe noch erwähnen, die hier in dem Text nicht vorkommen. Das sind die Begriffe Gesetz und Gnade. Der Begriff Gesetz kommt im Alten Testament häufig vor und er war in der Zeit vor Jesus der eigentliche Maßstab, mit dem die Menschen Gott begegnen konnten. Auf unser Gleichnis übertragen entdecken wir sehr schnell, dass der ältere Sohn im Grund durch das Einhalten von Gesetzen versuchte, seinem Vater recht zu begegnen. Der ältere Sohn sagt von sich, dass er immer alle Gebote des Vaters gehalten hat. Wer könnte das von sich behaupten? Aber im Neuen Testament lesen wir an verschiedenen Stellen ganz eindeutig, dass niemand durch irgendwelche Regeln oder Taten oder Gesetze zu Gott kommen kann. Das war im Alten Testament so, das war zur Zeit Jesus so und das ist auch heute so. Niemand von uns kann durch eigene Willensentscheidung zu Gott kommen. Natürlich leben wir in einer Leistungsgesellschaft und nur wer Leistung erbringt, bekommt einen Lohn, in welcher Form auch immer. Von dieser Denkweise sind wir als Gläubende infiziert. Und wir neigen dazu, auch in unserem Glauben durch Leistung zu Gott kommen zu wollen. Auch der ältere Sohn war dieser Meinung. Die Anzahl der Gottesdienste, die ich besuche, oder die Größe meines Opfers oder eine bestimmte Art zu leben, bringen mich nicht zu Gott. Das ist eine Täuschung. Nun zum zweiten Begriff, Gnade. Wenn wir ein Wort finden wollen, das die wesentlichen Aussagen des Neuen Testamentes in sich vereinigt, dann ist es das Wort Gnade. Und dieses Wort wollen wir auf den jüngeren Sohn übertragen. Als er mit leeren Händen und abgebrannt zu seinem Vater heimkommt, kann er überhaupt nichts zu seiner Rechtfertigung sagen. Er kann überhaupt nichts vorweisen, für das er irgendeine Anerkennung bekommen kann. Alles, was er sagen kann, ist, ich bin schuldig, ich habe gesündigt. Und was geschieht? Der Vater nimmt seinen Sohn in die Arme. Der Sohn erlebt Gnade pur und die tiefe, völlige Freude, die unabhängig ist von Gesetz oder Leistung oder Besitz. Jesus beschreibt ausführlich, wie der jüngere Sohn vom Vater empfangen wird und was für ein Fest gefeiert wird. Das ist Gnade und hier entsteht echte Freude. Das Thema für diese Predigt ist ja Freude und Dank. Wie gehen wir nun mit dem bisher Gehörten und Gesagten um? Für mich heißt es, tiefe innere Freude ist etwas Eigenartiges. Sie ist nicht laut, sie ist nicht machbar, sie unterliegt auch nicht meinem Willen. Sie ist auch durch materielle Dinge nicht erzwingbar. Paulus schreibt dazu, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Freude ist eine Frucht, die in uns wachsen muss. Dazu braucht es Beziehungen. Die Beziehung zu Menschen, aber besonders natürlich die Beziehung zu Gott, zu Jesus. Freude ist also eine Frucht, also das Ergebnis eines längeren Vorgangs. Wo eine Frucht geerntet wird, da ist schon lange vorher einiges passiert. Wir sehen das hier. Die Ernte der reifen Frucht steht erst ganz am Ende eines langen Weges. Heute ist der Erntedank und wir sehen die Früchte als Ergebnis von Saat, Pflege, Wachstum, Sonne und Regen. Genauso ist es mit der Freude. Sie muss gesät werden. Sie braucht Wachstum und Bewahrung und dann reift sie in uns und wir ernten Freude. Wie sehen wir so, dass Freude als Frucht entsteht? Was uns hilft zu sehen, ist das Wort Gottes und das Gebet und das Wissen um Gnade. Wir leben in der Zeit der Gemeinde. Jesus ist auferstanden, unsere Schulden sind bezahlt, wir erleben Gnade, wie der jüngere Sohn. Bei Gott zählt eben nicht die Leistung, sondern die offenen Arme des Vaters und die Vergebung. Was jetzt kommt, sind Wiederholungen, aber ich denke, jede Predigt ist eine Wiederholung. Wenn jemand lang in der Gemeinde ist, hört alles mehrmals. Deswegen auch hier eine gewisse Wiederholung. Damit wir das Wort Gottes recht verstehen, brauchen wir den Heiligen Geist, der uns klug macht, der uns hilft, unseren Glauben im Alltag zu leben. Und der Heilige Geist braucht Platz in uns. Wenn ich so gefüllt oder erfüllt bin von anderen Dingen, dann bleibt kein Platz mehr übrig für den Heiligen Geist. Diese anderen Dinge sind bei jedem etwas anderes. Es können sein Sorge, Krankheit, Beruf, das Alter oder sonst viele Dinge. Jeder hat seine Probleme, die ihn erfüllen. Hier wäre eigentlich Platz zum Nachdenken, wie wir persönlich sehen. Aber ich denke, hier ist jeder für sich gefordert. Ich weigere mich, pauschale Aussagen zu machen, wie man leben soll. Ich denke, jeder von uns ist so unterschiedlich, dass auch der Glaube unterschiedlich ist. Und jeder muss auf seine Art in sich sehen, damit Glaube und Freude wachsen kann. Noch ein paar ganz andere Gedanken, aber es gehört dazu. Zum Thema Freude gehört das Thema Dank. Einfach ganz dicht mit dem Thema heute verbunden. Paulus schreibt auch hier, und es passt ganz gut zum Thema, auch zum Erntedank. Freut euch immer zu. Lasst nicht nach im Beten. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von denen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Das Wort Dank hat ja eine Verwandtschaft zum Wort Denken. Dank hat also im Gegensatz zur Freude mit unserem Verstand zu tun. Da, wo ich mir Zeit nehme, über meine Situation nachzudenken, da werde ich fast automatisch ins Denken kommen. Wo ich gedankenlos alles als selbstverständlich hinnehme, da werde ich kaum zum Denken kommen. Denken hat ein Gegenüber. Unser Dank richtet sich an Gott, an Jesus Christus, natürlich auch an Menschen, mit denen wir leben. Und wo mir das recht bewusst wird, da beziehe ich Gott in meine Lebenssituation mit ein. Und dadurch ändert sich auch mein Blickwinkel für meine Situation. Dieses Wort von Paulus wird meines Erachtens manchmal auch extrem strapaziert. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass ich für jede Situation danken soll. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann in einer Situation auch noch danken. Und selbst das kann es manchmal sehr schwer fallen. Aber ich bin mir sicher, dass Gott in jeder Situation meines Lebens alles in seiner Hand hat. Und dass er mächtig ist, alles immer zu einem guten Ende zu bringen. Als Schlusswort und als Zusammenfassung möchte ich nochmals den Paulus zitieren. Ich finde es ein phänomenales Wort. Freut euch immerzu, lasst nicht nach im Beten. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von denen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Amen. Nach einer kurzen Zeit der Stille möchte ich mit uns beten.